ARD. Nicht nur im, sondern auch mit Sport selbst kann man Weltgeschichte schreiben. Handball war zunächst eine Kopfgeburt, erdacht von Sportfunktionären, um dem Erfolg des Fußballs etwas entgegenzusetzen. Mit Handball wurden auch gezielt Frauen angesprochen, die man bei anderen Sportarten ja gern noch ausschloss. Mitteldeutschland ist eine der Geburtsstätten des Handballs und in Halle fand vor 100 Jahren das weltweit erste Länderspiel statt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Sportfrei, Linda. Und willkommen zur ersten sportlichen Weltgeschichte, die wir machen. Und dann zur 100. Weltgeschichtsfolge.
Genau, wir haben ein Jubiläum.
Ja.
100 Folgen Weltgeschichte vor der Haustür. Charlie und Tom, ihr liefert da wirklich zu, muss ich sagen. So ganz, ich bin natürlich schon eine Weile dabei, aber noch gar nicht so lange, dass ich sagen kann, alle 100 sind meine. Wie geht's dir denn so? Hast du noch Geschichten zu erzählen oder fühlst du dich ein bisschen ausgelaugt nach 100?
Ach nein. Da kommen immer neue Ideen und auch jetzt wieder. Also das Interview mit einem der Gesprächspartner oder dann hinterher off record, da bin ich gleich wieder mit drei neuen Ideen rausgegangen.
Ah, wunderbar. Die kannst du jetzt noch natürlich nicht verraten. Wir gehen erstmal auf unser Thema. Und zwar genau, Sportgeschichte bringst du mit, Weltgeschichte bringst du mit. Wir reden über Handball. Und was ich so spannend fand, ich kann es ja schon verraten, weil ich die Geschichte natürlich schon gehört habe, ist, dass hier das erste Mal beim Handball auch quasi aktiv Frauen gesucht oder auch mit eingebunden worden. Das war ja zum Beispiel beim Fußball ganz anders. Da hat man ja vor 100 Jahren wirklich, als es angefangen hat, aktiv versucht, die Frauen rauszudrängen, die gerne Fußball gespielt hätten und auch haben, ne? Und das war beim Handball anders.
Das war beim Handball komplett anders. Handball ist entstanden als Sport für Frauen.
Aha.
Aber muss man sagen, bevor hier dein feministisches Herz höher schlägt, der Rest der Geschichte ist dann ganz ähnlich verlaufen. Handball war zwar nicht verboten, aber Frauen wurden auch nicht gefördert. Zumindest nicht im Deutschen Reich und dann auch nicht in der Bundesrepublik. In der DDR, im Osten Deutschlands, sah die Situation anders aus.
Jetzt können wir natürlich sagen, das Schöne ist, dass heutzutage der Frauenhandball wunderbar und spannend ist und auch genauso erfolgreich wie der Männerhandball, vor allen Dingen in Mitteldeutschland.
Genau, also mit dem Sportclub Leipzig, später HC Leipzig oder ja, unter wechselnden Namen, kommt der bis heute erfolgreichste Handballclub aus Mitteldeutschland. Und jetzt aktuell ist es ja der Thüringer HC, der sehr erfolgreich ist.
Wir gratulieren.
Und genau, zum Europapokal dieses Jahr und ebenso wie der SC Magdeburg, also zwei Europapokalsieger aus unserer Region. Das ist schon was und das hat keine andere Mannschaftssportart aufzuweisen.
Mhm. Allein schon diese Geschichten, aber auch, warum anhand des Handballs man die deutsche Migration in die Welt quasi nachzeichnen kann, das hören wir jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von unserer wunderbaren Conny Wolter.
Schluss mit der Fußlümmelei, mit der englischen Krankheit. Der Deutsche treibt nicht Sport, sondern Leibesübungen. Rennt nicht wild einem Ball hinterher, sondern bewegt sich auf Kommando in Reih und Glied. Doch so viel die Turnfunktionäre auch wettern, die Jungs kicken weiter.
Die Turnvereine haben dann halt nach Lösungen oder nach Konzepten gesucht, um diese Kinder weiter an sich zu binden. Und ein Produkt war eben dieser Handball.
Erik Eckers war Handballer und ist heute Handballhistoriker. Autor des Buches Handball. Eine deutsche Domäne.
Die Sportart Handball ist im Prinzip ein Klon, wenn man so will, also ein künstliches Produkt.
Ersonnen von dem Berliner Turnfunktionär Max Heiser, der die ersten Spiele organisiert und 1917 auch die Regeln dafür niederschreibt. Auch wenn Handball eine Kopfgeburt ist, ganz voraussetzungslos entsteht das Wurfspiel nicht. In Dänemark und Schweden wird Handebold gespielt. In Tschechien entsteht 1905 das bis heute gespielte Hasina.
Es gab eigentlich eine ganze Reihe von handballähnlichen Spielen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Form dieses Spiels hieß Raffball. Das wurde auch bis in die Weimarer Zeit hinein gespielt. Und es gab andere ähnliche Spiele, die hießen zum Beispiel Königsberger Torball oder Wiesbadener Torballspiel.
Auch der Faustball steht Pate, als Max Heiser den Begriff Handball prägt und die ersten Spiele organisiert. Für Frauen.
Als viele Männer an der Front standen und die Frauen dann ja zu Arbeiten hinzugezogen wurden, die normalerweise ja den Männern vorbehalten waren, zum Beispiel in irgendwelchen Fabriken. Und da haben auch dann Turnfunktionäre geschaut, wie man die Frauen quasi in Bewegung kriegt, um einen Ausgleich zu schaffen zu dieser industriellen Arbeit, die ja oft auch sehr monoton war. Und insofern ist es kein Zufall, dass eben 1915 die ersten Versuche dieses Handballspiels in Berlin stattfinden.
An dieser Stelle ist eine Begriffsklärung nötig. Handball vor 100 Jahren wird nicht in Hallen gespielt, sondern auf Rasenplätzen, meist Fußballfeldern und mit Fußbällen. Und wie beim Fußball spielen 11 gegen 11.
Während meiner Zeit im Sportgymnasium, ich hatte Ingolf Wiegert als Sportlehrer und Handballtrainer. Und natürlich wollte uns der mit Feldhandball in Berührung bringen.
Christoph Theuerkauf. Heute Trainer beim Sportclub Magdeburg, von 2003 bis 2021 Bundesliga- und Nationalmannschaftsspieler.
Ist ja schon was anderes, wenn man auf Rasen spielt, als in der Halle. Ein großer Ball, mehr Leute, mehr Gegenspieler, mehr Mitspieler, größere Tore. Das Prellen ist nicht so möglich wie in der Halle. Die Distanz zum Tor ist eine andere. Die Laufdistanzen, die man zu überbrücken hat, sind andere.
Was erklärt, warum beim Feldhandball relativ wenige Tore fallen? Es gibt Spiele, die enden mit 2:1 oder gar 1:0. Zweistellig wird es nur selten.
Die Dynamik ist dadurch auch gar nicht gegeben, möchte ich nicht sagen, aber ein Feldhandball ist halt 90 Meter mal 40, 45 Meter und hier ein Hallenhandball sind es halt 40 mal 20. Ja, weniger Leute, engerer Raum. Da ist schon eine ganz andere Dynamik heutzutage zu sehen.
Weshalb sich auch Hallenhandball nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzt, während Feldhandball Ende der 60er Jahre verschwindet. Doch dazu später mehr. Erst einmal muss Max Heisers Idee den Weg aus den Funktionärsstuben auf die Sportplätze und in die Köpfe der Sportlerinnen und Sportler finden.
Also der Handball profitiert einerseits von der neuen Freizeitkultur der 20er Jahre, also der gewerkschaftlich organisierte Arbeitstag, der dann eben mehr Freiraum für Freizeitbeschäftigung einräumt.
Dirk Suko, Kulturhistoriker aus Halle.
Der profitiert davon, dass Handball ein relativ, also materiell gesehen, einfaches Spiel ist. Ich brauche im Prinzip eine Wiese mit 2 Toren. Und da der Großfeldhandball ja von seinen Spielmaßen dem Fußballfeld entspricht, brauche ich eigentlich nur ein Fußballfeld. Ich brauche vielleicht stabile Schuhe, ich brauche ein Trikot und einen Ball. Und dann kann ich spielen.
Während sich Fußball gegen den Widerstand der deutschen Sportfunktionäre etabliert, bekommt Handball Rückenwind aus den Verbänden, vor allem denen der Polizei und Armee. Zugespitzt, so sagt Dirk Suko, könne man Handball als Kriegsgewinnler bezeichnen.
Der Handball ist auch als so eine Art Frontersatz oder Wehrersatz beschrieben worden. Also Handball wird sehr stark mit Körperlichkeit, mit Wehrhaftigkeit zusammengebracht. Es ist auch kein Zufall, dass der Handball nach dem Ersten Weltkrieg vor allem im Milieu der Polizei und der Reichswehr eine riesige Karriere macht. Weil der Handball Frontheimkehrern die Möglichkeit gibt, sich sozusagen körperlich, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Ersatzschauplatz für den Frontdienst oder den harten Alltag im Schützenkram sozusagen zu wählen. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit dieser flachen These, dass der Sport im Prinzip domestizierter Krieg sei. Die ist ja uralt, diese These, aber für den Handball kann man das durchaus sagen. Also, dass der auch deshalb so populär ist, weil er eben vielen Kriegsheimkehrern eine sehr körperbetonte, körperlich harte Freizeitpraxis bietet und ermöglicht.
Die Spiele sind ein wertvolles Mittel zur körperlichen Durchbildung des Soldaten. Durch den Anreiz des Spieles und den Spieltrieb wird der Körper zu Leistungen gebracht, die durch befehlsgemäße Ausbildung oft nicht erreicht werden. Die Wettkampfspiele wecken im Soldaten den Geist selbstverständlicher Unterordnung und das Gefühl für Zusammenarbeit. Aufbauend auf dieser Grundlage erziehen sie die Spieler zu selbstloser Hingabe, zur Manneszucht und Kampfeshärte.
Die Frauen hingegen werden ermahnt, weniger männlich zu spielen, dem Körperkontakt aus dem Wege zu gehen. Zu den ersten Regionen, in denen sich die neue Sportart etabliert, gehört Mitteldeutschland, erzählt Winfried Wächter, langjähriger Sportredakteur der Leipziger Volkszeitung und Kenner der mitteldeutschen Handballgeschichte.
Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass es hier in Mitteldeutschland eine starke Turnbewegung gegeben hat und auch Frauen sehr stark mitgemacht haben. Und der Handball hatte ja gerade auch bei den Frauen eine hohe Anziehungskraft dann ausgeübt. Das hing auch damit zusammen, dass viele Frauen ein bisschen die Nase voll hatten von den langweiligen Übungen, die ihnen da abverlangt wurden. Da kam der Handball so 1920, als er nach Mitteldeutschland kam, so eigentlich gerade recht. Und deswegen, glaube ich, ist er auf fruchtbaren Boden gefallen und das hat allen recht viel Spaß gemacht.
Selbst auf dem Pflaster des Augustusplatzes werben die Frauen mit einem Spiel für ihren Sport. In Leipzig findet 1920 das erste Handballspiel statt. Und in Magdeburg, Dessau, Weißenfels und Halle wird auch bald der Ball geworfen.
Also Halle war tatsächlich hier regional eine frühe Hochburg des Handballs. Halle, Leipzig, Merseburg, Weißenfels ist ja dann wirklich später ein richtig wichtiger Standort gewesen, im Prinzip bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also der Handball war hier tatsächlich etabliert. Der war hier gern gesehen, der war hier gut besucht.
Und so entscheiden sich die Sportfunktionäre, in Halle das erste Länderspiel stattfinden zu lassen. Die Stadt ist für die Auswahlspieler aus Hamburg, Berlin, Dresden und Leipzig außerdem schnell erreichbar. Im Fußballstadion des VfL 96 treten die Erfinder des Handballs, die Deutschen, siegesgewiss gegen die Österreicher an.
Die Österreicher sind auch in Halle, also so vermeldet es zumindest die österreichische Sportpresse, bei ihrer Ankunft schon bemitleidet worden. Man hat ihnen bestimmte Spielergebnisse vorhergesagt. Wenn es gut läuft, gehen sie mit einem 0-4 nach Hause. Und die Österreicher sind aber, wie das oft so ist, bei David gegen Goliath Konstellationen über sich hinausgewachsen, haben das Spiel der Deutschen, das sehr körperbetonte, kraftvolle Spiel der Deutschen, gut ausgelesen.
Die Auswahlmannschaft Österreichs, der kaum mehr als Außenseiterchancen in diesem schweren Kampf gegeben wurde, feierte einen verdienten Erfolg mit 6-3 Toren. Ein Resultat, das in der Hauptsache durch die kolossale Aufopferung, mit der die Wiener ins Zeug gingen, und die Prachtleistung ihres Tormannes zustande kam. Die Deutschen stellten durchweg riesenhafte Leute ins Feld, aber die körperliche Überlegenheit allein genügte nicht, die ganz ausgezeichneten Techniker der österreichischen Mannschaft niederzuringen.
So beginnt die offizielle deutsche Handball-Länderspielgeschichte mit einer Pleite. Was aber nur die halbe Wahrheit ist. Denn Handball wird nicht nur in Polizei- und Reichswehrvereinen, in bürgerlichen Sportclubs gespielt. In der gespaltenen Gesellschaft der Weimarer Republik spielen auch katholische, evangelische und jüdische Vereine Handball. Und Arbeitersportvereine.
Es fand 1925 in Frankfurt am Main im Waldstadion die erste sozialistische Arbeiterolympiade statt. Und bei dieser Arbeiterolympiade gab es auch ein kleines Handballturnier, wo auch eine deutsche Mannschaft teilgenommen hat. Die hat das Turnier gewonnen mit Siegen gegen Belgien und gegen die Schweiz. Also wenn man es jetzt genau nehmen würde, dann könnte man sogar sagen, dass es eigentlich sogar schon Ländervergleiche vor diesem hallischen Länderspiel gegeben hat, und zwar im gleichen Jahr 1925.
Doch der Arbeitersport wird von der offiziellen Geschichtsschreibung ignoriert. Und so beginnt die Länderspielhistorie mit der Hallenser Niederlage gegen Österreich. Es ist kein Zufall, dass gegen unsere südlichen Nachbarn gespielt wurde. Denn Handball ist ein deutsches Spiel. Erik Eckers.
Der Feldhandball hat sich eigentlich nur dort entwickelt, wo es deutsche Minderheiten gab. Man muss sich das so vorstellen, dass die Lehrer, die an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen ausgebildet worden sind, dass die damals so als Wandersportlehrer unterwegs waren. Und die Handballlehrer wurden durch ganz Europa geschickt, quasi als Botschafter der neuen Sportart, und haben versucht, dort den Handball zu popularisieren. Das erste Land, in dem das erfolgreich passierte, war eben Österreich. Deswegen war es kein Zufall, dass Österreich der erste Gegner auch der deutschen Mannschaft war 1925. Und dann gab es weitere Zentren, zum Beispiel in Siebenbürgen. Das heißt, die Rumänen haben dann auch relativ schnell Handball gespielt, also dort eben die deutsche Minderheit. Es gab auch in den USA zum Beispiel Feldhandball. Auch dorthin sind ja Deutsche outgewandert. Und genau das Gleiche ist passiert in Brasilien oder Argentinien. Dort gab es eben auch deutsche Auswanderer, die versucht haben, dort das Spiel zu etablieren. Aber in Wirklichkeit hat es der Feldhandball nie so richtig vermocht, eben sich global zu entwickeln.
Als Feldhandball zum ersten und einzigen Mal olympisch ist, 1936 in Berlin, gibt es außer Gastgeber Deutschland nur 5 Länder, die teilnehmen. Österreich, Schweiz, Ungarn, Rumänien und die USA. deren Mannschaft fast komplett aus deutschen Immigranten besteht. Das Finale gewinnt Deutschland gegen Österreich mit 10:6.
Der Rasen ist schwer und nass, der Ball ist schwer und glitschrig. Da sind die körperlichen Anstrengungen doppelt schwer. Das war eine schöne taktische Leistung von dem deutschen Verteidiger Bandholz. In eine Kombination fuhr er dazwischen, nahm den Ball, spielt ihn auf den deutschen Sturm. Der Mittelstürmer steht vor dem Schusskreis. Schuss! Tor!
Doch die Konkurrenz ist da schon am Wachsen. Das Handballspiel in der Halle. Bereits in den 20er Jahren gibt es die ersten Spiele auf kleinerem Feld, mit weniger Spielern, dafür viel schneller und mit neuen taktischen Möglichkeiten.
Nehmen wir nun mal das Prellen. Das Prellen des Balles auf einem Hallenboden ist natürlich viel, viel leichter zu bewerkstelligen als auf einem solchen Fußballfeld, wo der Ball mal nach links und mal nach rechts springt oder, wenn es nass ist, überhaupt nicht prellt.
1938 findet die erste Hallenhandball-WM in Berlin statt. Und wieder heißt der Sieger Deutschland. Doch dann ist Schluss. Der Zweite Weltkrieg beendet das Handballspiel. Und nach dem Krieg bleiben die Deutschen bei internationalen Sportereignissen erst einmal außen vor. Als sie ab 1952 beim Feldhandball erneut mitspielen dürfen, sind sie sofort wieder erfolgreich.
Letzter, wahrscheinlich letzter Angriff der deutschen Mannschaft. Kemper führt den Ball an Werner Fick, zu Dr. Isberg in die Mitte hineingespielt. Schädlich steht ganz frei, Kemper wirft gegen die Latte. Das Spiel ist aus. Deutschland ist im Endspiel gegen die Schweiz durch einen 25:13 Erfolg Weltmeister 1955.
Einmal war es so, dass die Deutschen, die Ostdeutschen und die Westdeutschen so überlegen waren, dass sie sich quasi zu Tode gesiegt haben. Also die Auswahl des Deutschen Handballbundes hat, glaube ich, in ihrer gesamten Zeit von 1925 bis 1970, glaube ich, 4 oder 5 Spiele verloren. Ja, was den Bundestrainer später zu der Aussage verleitet hat, es wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn wir hin und wieder auch mal verloren hätten. Sie haben sich quasi, um es mit Pyrrhos zu sagen, quasi zu Tode gesiegt.
Die Torausbeute der deutschen Mannschaft heißt in dieser Weltmeisterschaft 1955 111:58 Tore. Das ist ungeheuer.
Konsequenz der deutschen Überlegenheit. Der rumänische Kapitän Höchstmann schlägt vor, die Deutschen zu Weltmeistern in alle Ewigkeit zu erklären und dafür die Weltmeisterschaften ohne die Deutschen auszutragen. Er meint es nicht ironisch. Da es nicht dazu kommt, siegen die Deutschen aus Ost und West weiter. Dann ist Schluss. Die 1969 geplante Feldhandball-WM muss mangels Interesse abgesagt werden. Immer mehr Nationen setzen auf die Halle.
Also im Hallenhandball war es so, dass der westdeutsche Handball eigentlich bis zur Amtszeit von Vlado Denzel, einem Jugoslawen, total rückständig war und eigentlich international nicht mithalten konnte mit den Mannschaften des Ostblocks. Führend war zunächst Rumänien. Die Sowjetunion kam dann stark auf und wer eben technisch, taktisch auch sehr weit war, schon seit 1970 allerspätestens, war eben die DDR-Auswahl vom Deutschen Handballverband, der 1970 schon die Vizeweltmeisterschaft gefeiert hatte, 74 auch. Und die waren eigentlich total überlegen, bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als Vlado Denzel dann Bundestrainer im Westen wurde und die jugoslawischen Methoden dort eingeführt hat.
Zeit, von der handballerischen Weltgeschichte wieder zur mitteldeutschen Hallentür zurückzukehren. Die vor dem Zweiten Weltkrieg erfolgreichen Handballorte wie Magdeburg, Weißenfels, Dessau, Eisenach, Leipzig und Halle sind wieder erfolgreich. Volkspolizei Halle wird 1951 und 52 DDR-Meister, was zeigt, wie die Traditionen weiterwirken. Mit der Gründung der Deutschen Hochschule für Körperkultur rückt dann aber Leipzig in den Mittelpunkt, sagt Winfried Wächter.
Weil durch den SCDFK und der gleichnamigen Hochschule sind natürlich auch viele sehr gerne nach Leipzig und des Studiums wegen nach Leipzig gekommen. Und so hat sich ja damals auch die Mannschaft vom SCDFK rekrutiert, die 1966 am 22. April den Europapokalsieg holte. Das waren im Wesentlichen Studenten, die hier studiert haben und danach als Handballtrainer auch gearbeitet haben. Also Klaus Langhoff in Rostock, Erwin Kalderasch in Schwerin.
Und Magdeburg. Da knüpft der SC Magdeburg ab den 1980er Jahren an die Erfolge des Polizeisportvereins an. Wird in Serie 6-mal Meister, gewinnt 1982 den Europapokal der Landesmeister. Den ersten von bis heute 5. Das macht den Verein einzigartig in der deutschen Sportlandschaft, sagt Erik Eggers.
Also der SC Magdeburg ist ja der einzige Club, der einzige Verein gewesen, der es geschafft hat, nach der Wende weiter auf internationalem Top-Niveau zu spielen. Als einzige Mannschaftssportart.
Das Magdeburger Erfolgsrezept, die Großbetriebe, die schon zu DDR-Zeiten den Sport unterstützen, werden bei der Stange gehalten, sagt Winfried Wächter.
Ich glaube, es war Wieland Schmidt, der Magdeburger Torhüter, der mir das mal erzählt hatte, dass es in Magdeburg gelungen ist, die sogenannten Trägerbetriebe, zu DDR-Zeiten hießen die Sponsoren Trägerbetriebe, auch nach der Wende relativ schnell an den Verein zu binden. Und das war wichtig, wo andernorts ist vieles zusammengebrochen. Und das sei in Magdeburg, zumindest beim Handball, nicht so gewesen. Also die haben weiterhin die Treue zu Magdeburg erhalten, zum SC Magdeburg, zu den Handballern. Und deshalb sei es möglich gewesen, dort weiter Handball auf hohem Niveau zu bestreiten.
Aus der Binnensicht des Handballprofis und gebürtigen Magdeburgers nennt Christoph Teuerkauf einen weiteren Grund. Die Sportbegeisterung der Stadt und besonders der Handballfans.
Es gibt schon auch laute Hallen, Flensburg mit ihrer Stehtribüne dahinter, aber auch Balingen, Wetzlar. Aber Magdeburg ist schon, also als Gegner, es ist eine der wenigen Hallen, wo ich als Gegner keinen Punkt geholt habe. Also hier ist schon ein Mythos drüber. Magdeburg ist schon eine Heimmacht, das war schon früher so und das ist nach wie vor so. Das Publikum ist natürlich heiß, ja, wenn man es negativ formulieren will, ist es auch durchaus aggressiv. Also man fühlt sich hier nicht wohl als gegnerische Mannschaft. Es ist laut, es ist aufgeheizt, es ist hitzig. Das kann dich tragen. Das kann dich tragen als Heimmannschaft, als SC Magdeburg trägt dich das und kann dich natürlich genauso beeindrucken als Gegner.
Offenbar sind die Gegner schwer beeindruckt. Der Raum, in dem ich mich mit Christoph Teuerkauf unterhalte, erzählt von den Triumphen der Magdeburger aus den letzten Jahren.
Da reden wir jetzt von 10 Jahren und ich glaube 11 großen Titeln. 2-mal Deutscher Meister, 2-mal DHB-Pokalsieger, 2-mal Champions-League-Sieger, 3-mal Weltpokalsieger, 1-mal ERF-Cup-Sieger, den er nur 1-mal gewinnen konnte, weil er jetzt immer noch Champions League spielt.
Handball in Magdeburg ist eine fast 100-jährige Erfolgsgeschichte. Und der Ex-Spieler und heutige Trainer Christoph Teuerkauf ist überzeugt, sie geht weiter.
Doch, klar, Erfolg macht sexy, wenn sie diese Trophäen sehen, wenn sie die strahlenden Gesichter der Fans sehen, wenn sie die Freude der Spieler sehen. Das ist eine Motivation, die man so als Trainer vielleicht gar nicht geben kann von extern.
Was man vermutlich in Bad Langensalza und Erfurt unterschreiben würde, wo der Thüringer HC beheimatet ist. Europapokalsieger in diesem Jahr und 7-maliger deutscher Meister. Er setzt die Tradition erfolgreicher Frauenhandballmannschaften fort, die mit dem Triumph des SC Leipzig im Europapokal der Landesmeister 1966 beginnt. Wie die Thüringer die 2010er Jahre, dominierten die Leipziger die 1960er und 70er Jahre und holten unter wechselnden Namen 4 Europapokale und 23 Meisterschaften. In der Förderung des Frauenhandballs unterscheiden sich Ost- und Westdeutschland, urteilt Erik Eggers.
Der Deutsche Handballbund hat den Frauenhandball eigentlich von Beginn an sehr stiefmütterlich behandelt und hat den Frauen nicht die gleiche Förderung zugesprochen wie dem Männerhandball. Im Osten war das so, dass der Frauenhandball deutlich besser gefördert wurde. Das sieht man ja auch an den entsprechenden sportlichen Ergebnissen, die dann der DDR-Frauenhandball ab 1970 dann gefeiert hat mit zahlreichen Weltmeisterschaften, zum Beispiel in den 1970er Jahren und auch mit großen Stars wie Waltraud Kretschmer oder Christina Richter, wie man da zuerst nennen müsste.
Wer sich heute die Mannschaftsaufstellungen des Thüringer HC oder des Sportclubs Magdeburg durchliest, sieht, Handball ist international geworden. Aus der Kopfgeburt deutscher Sportfunktionäre ist ein Spiel geworden, das Millionen Menschen fasziniert. In Aue, Eilenburg, Dessau, in Halle, Zwickau, Eisenach, Leipzig und Magdeburg ebenso wie in Korea, Ägypten, Brasilien, Frankreich, Schweden und Dänemark.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
100 Jahre Handball-Länderspiele, der 100. Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Sag mal, Charlie, wie ist das eigentlich? Spielst du selbst auch Handball? Du bist ja sehr sportlich.
Aber Handball habe ich nie gespielt.
Nicht sportlich genug, oder?
In meiner Kindheit auf dem Dorf gab es Radball, es gab Volleyball, es gab Fußball, es gab Tischtennis. Habe ich alles mal probiert. Aber Handball gab es halt nicht.
Okay, verstehe. Ich fand Handball immer sehr, sehr spannend. Wir hatten leider bei uns auch kein Handballteam. Wir hatten Basketball und Volleyball. Aber ich fand, das war auch immer so ein Sport, der so ästhetisch ist, durch dieses Springen. Und dann ist das so schnell und agil. Und das, also ich finde es wirklich einen ganz tollen Sport zum Angucken. Ich verstehe diese Begeisterung auch komplett, wenn man das miterleben kann, auch in der Halle, also was da auch in Magdeburg los ist und alles. Dagegen habe ich dann, wenn ich deine Weltgeschichte so höre und mir dieses Feldhandball vorstelle, habe ich das Gefühl, dass dann eher so alles schon ein bisschen zeitverzögerter und langsamer. Aber das liegt wahrscheinlich nur an dem Boden, oder?
Also langsamer war es. Das ist klar, weil wenn man 100 Meter von einem Tor zum anderen hat statt 40, das kann man nicht mit einem langen Wurf überbrücken. Und 100 Meter Rennen ist halt auch eine große Strecke. Ne?
Klar.
Das war schon langsamer. Weniger stimmungsvoll hätte ich meine Zweifel. Weil in Leipzig zum Beispiel gab es ein Länderspiel, da waren im Zentralstadion 80.000. Ist wohl bis heute der Rekord für ein Spiel, Handball-Länderspiel. Und da wird schon genug Stimmung gewesen sein. Das Dilemma ist, dass davon wenig Aufzeichnungen gibt.
Natürlich, natürlich.
So diese alten 30er Jahre und auch 60er Jahre. Das sind relativ wenig Aufzeichnungen. Aber ich glaube, stimmungsvoll wird es auch damals gewesen sein. Aber man war natürlich ein Stückchen weiter weg. Also in der Halle ist schon was ganz anderes. Also ich war ja auch schon bei Hallen-Handballspielen. Das ist schon mal eine andere Stimmung als im Fußballstadion und auch in lauten Fußballstadien. Mhm. Also das ist schon eine andere Kategorie.
Ja, da entsteht halt einfach so eine Art Kessel vielleicht, ja, um das mal so zu beschreiben. Nicht wahr? Das ist schon total toll. Bei dem Feldhandball ist natürlich auch klar, dass es am Anfang viel niedrigschwelliger war, weil man hat schneller mal ein Feld als eine Halle. Das ist natürlich auch verständlich, so wie sich das dann aufgebaut hat in der Geschichte.
Auch die damals mit Fußball angefangen haben, haben ja nicht wie heute so einen Sportplatz gehabt. Also nicht mal einen Sportplatz, sondern das waren ja auch oft mehr oder weniger Rasenflächen. Und dann hat man gespielt. Also ich glaube, in Jena gab es den Hinweis, die Rasenflächen sollen möglichst frei vom Gebüsch sein. Also es hat sich alles so Stück für Stück entwickelt. Man hat es ausprobiert. Auch die Regeln haben sich ja ständig geändert. Nicht nur, dass der Ball immer kleiner geworden ist, weil man gemerkt hat, mit dem Fußball kann man wirklich nicht gut werfen. Einfach schon von der Größe.
Wahnsinn. Ich meine, die Hände muss man auch erstmal haben. Ne? Wenn man jetzt auch so kleine Patscherhände hat, wie ich zum Beispiel, dann hat man gar keine Chance, diesen Ball zu halten. Vor allem, wenn er so groß sein soll.
Ja, und wenn es dann noch nass ist und der klitschig ist, also stelle ich mir auch schwierig vor, und ein Spiel kann dann einfach nicht die Dynamik haben, die man heute vom Hallenhandball kennt. Mhm. Aber das ist alles, also sowohl bei den Regeln, was darf man, was ist Klammern. Es gab dann auch, der Spieler darf nicht angegriffen werden, der den Ball hat, der darf ihn nicht aus der Hand geschlagen werden. Man musste also wirklich auf einen Fehlwurf warten des Gegners, um den Ballbesitz zu kommen. Also da hat man einfach in den Anfangsjahren ganz, ganz viel ausprobiert und allmählich haben sich dann die Regeln herausgebildet und heute sind die auch noch in Bewegung und ändern sich immer mal.
Spannend finde ich wirklich einfach die Entstehungsgeschichte auch vom Handball. Also wenn man sich überlegt, dass das wirklich so gepusht wurde von Sportfunktionären, auch als Gegensatz zum Fußball, wenn man sich sagt, ich meine, Fußball, das ist ja auch schon viel Bewegung, ne? Dass man da sagt, nein, wir müssen uns nochmal was anderes ausdenken.
Naja, da war der Deutsche Turnerbund und der Name sagt Turnen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen die haben dagegen, weil die Leute nicht mehr zum Turnen gekommen sind,
sondern Fußball gespielt haben.
Und die haben gerade vehement dagegen gearbeitet. Und aus dieser Turnerbewegung ist auch der Handball entstanden, bewusst als Gegenmittel zum Fußball, aber parallel auch als Sport für Frauen.
Genau, und da haben wir es dann wieder, was wir schon erwähnt hatten und was du ja auch so schön dargestellt hast, dass da durften dann die Frauen plötzlich wieder, da wurden sie aktiv angesprochen und dann im Endeffekt haben wir aber solche schönen Geschichten, wie sie sollen weniger männlich spielen, was auch immer, also wenn man sich auch mit Gender-Geschichte befasst, wirklich spannend ist zu sehen, was soll das heißen, weniger männlich spielen, ne? Und dann wieder in einer gewissen Weise, ja, schon wieder dann an den Rand gedrängt wurden oder nicht so gefördert wurden wie ihre männlichen Gegenspieler.
Naja, es ist wie immer ambivalent. Erster Weltkrieg, die Frauen übernehmen viele Männerjobs in den Fabriken und die Sportfunktionäre sagen, da müssen wir was machen, wenn die ganzen Tag 8 Stunden da oder länger am Band stehen. Wir müssen denen Sport anbieten als Ausgleich. Das ist ja erstmal positiv zu sehen. Mhm. Und aus dieser Idee ist erstmal Handball entstanden. Dann mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, als die ganzen Männer von der Front zurückkamen, wurden eben die Frauen ja wieder aus dem Beruf rausgedrängt. Und dann haben die Sportfunktionäre gesagt, oh, so ein Sport ist doch gut. Jetzt haben wir keine Armee mehr. Wir müssen was machen, damit die Leute weiter wehrtüchtig sind und sportlich fit bleiben. Und da ist doch Handball gut geeignet. Es wurde nach dem Ersten Weltkrieg ganz massiv von Sportfunktionären propagiert, Sport als Wehrersatz. Also nicht nur Handball, sondern generell Sport.
Mhm.
Ist also eine ganz ambivalente Sache in der Entstehungsgeschichte und auch vor allem die Gedanken, die dahinter steckten.
Mhm.
Und Handball hat man dann gesagt, das ist ein harter Sport, Mann gegen Mann. Wenn man heute Handball gibt, das ist ja schon ganz schön ruppig, geht es ja mitunter zur Sache. Ne? Also neben Eishockey wahrscheinlich so der körperbetonteste Sport. Und das hat man eben damals vor allen Dingen betont und hat gesagt, das ist ein Ersatz für den Wehrdienst.
Genau, dass man da quasi wehrbereit
bleibt,
nicht
wehrbereit
und einsatzbereit.
Es gibt auch Bilder, da ist ein Handballwurf gezeigt und darunter ist ein Handgranatenwurf und es wird betont, das sind die gleichen Abläufe. Und wenn man Handball trainiert, dann kann man auch gut Handgranaten werfen. Also das ist schon sehr stark auch militärisch geprägt und eben in Leipzig war eben einer der stärksten Vereine, war der Militär-, Turn- und Sportverein. Und in Halle, Weißenfels, in Magdeburg, Dessau waren es Polizeisportvereine, die regionalen Meisterschaften gewonnen haben.
Mhm. Ja, auch das einfach ein Teil der Geschichte natürlich. Mhm. Auch ein wichtiges Kapitel sind ja in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren, diese neue Freizeitkultur, nicht wahr? Die ja auch dazu führte, dass Leute sich einfach viel mehr sportlich ertüchtigt haben. Das hat dann wiederum mit dem 8-Stunden-Tag zu tun? Oder wie kommen wir zu dieser Freizeit?
Ja, natürlich. Man hatte mehr Zeit. Es gab generell ein ganz anderes Angebot. Es war dann auch Mode, also sowas wie Sommerfrische. Beginnt natürlich alles im 19. Jahrhundert schon oder Ende des 19. Jahrhunderts. Aber in dem Moment, wenn ich nur 8 Stunden habe und nicht mehr ganz so ausgepowert sind, kann man natürlich am Wochenende mal irgendwo hinfahren. Also sagen wir diese Entwicklung Sommerfrische, aber auch mehr Sport. Also das Bewusstsein, man tut seinem Körper was Gutes, wenn man Sport treibt. Das war auch ganz stark in der Arbeiterbewegung natürlich und ist von dem propagiert worden. Und da war Fußball natürlich für die Männer dominierend, aber dann eben auch Handball und Leichtathletik und Rudern und Radfahren. Also ja, das sind alles solche Sachen, die damals entstanden sind.
Und
darf ich mal einen kleinen Schlenker machen, ganz schrägen? Weil so viele Radfahrer unterwegs sind, hat in Bayern, in Wirth, war plötzlich das Bier alle.
Und da muss es doch aufhören.
Nee. Er hat dann Bier und Limonade gemischt und den Radler erfunden.
Ah, und also, da ist sie die Weltgeschichte vom Bayerischen Rundfunk.
Nein, aber es zeigt ja einfach, es waren Leute, einfach viel mehr Leute als früher unterwegs.
Ah, das ja. Radler, die Erfindung des Radlers, ich finde es super.
Ja,
das wusste ich nicht.
Weltgeschichte, Kalenderblätter.
Wunderbar, wunderbar. Wieder,
das Lexikon des nutzlosen Wissens.
Genau, ja. Nutzlos ist da gar nichts, finde ich.
Aber es zeigt einfach, die 20er Jahre waren dann Boom, also es war ja dann auch Tennis und eher als bürgerlicher Sport, nicht als Arbeitersport. Aber die Arbeiter hatten ihr es auch. Und was mir auch nicht so ganz bewusst war, was aber dann Erik Eckers und Dirk Succo mir nochmal sagten, diese Parallelität, also der bürgerliche Sport, der Arbeitersport. Und dann gab es eben auch noch Sportvereine, die auch Handballmeisterschaften, Fußballmeisterschaften ausgespielt haben, die konfessionell waren, also jüdische, evangelische und auch katholische Sportvereine. Und die haben alle parallel Meisterschaften ausgespielt.
Es war wirklich die ganze Gesellschaft, genau, war einfach damit eingespannt irgendwie, ja. Und wo du es jetzt auch schon erwähnt hast, wir haben diese Vielfalt und das kam ja dann auch in deiner Folge, dass der Arbeitersport wiederum in der Geschichtsschreibung so ein bisschen ignoriert wurde. Wie bist du darauf gekommen? Also wie hast du das gemerkt in deinen Recherchen?
Naja, erstmal ist ja schon, dass diese ersten Spiele, die Ende Juli stattgefunden haben, einer Arbeiterauswahl, einer kann sagen Nationalmannschaft der deutschen Arbeiter gegen Schweiz, gegen die Belgier, dass die nicht in der offiziellen Liste sind.
Mhm.
Ist übrigens, so sagt mir Dirk Succo, auch bei Fußball so.
Mhm.
Also die Länderspiele einer Fußballnationalmannschaft der Arbeiter zählen auch nicht in die offizielle Länderspielstatistik des DFB. Und er sagt ja als Historiker, er hat sich ja auch mit dem Thema Sport befasst, da gibt es ganz, ganz wenig. Es ist eigentlich nicht aufgearbeitet worden. Überrascht mich ein bisschen, dass das zu DDR-Zeiten nicht gemacht wurde.
Ich wollte gerade sagen, es wäre ein gefundenes Fressen eigentlich gewesen.
Ja,
ne?
Offensichtlich ist es so. Und auch Dirk Eckers sagt es mit Blick auf den Westen. Da gab es ja auch in den 80er Jahren über Geschichtswerkstätten und so viel, die sich mit Arbeiterbewegung befasst haben. Aber offensichtlich, der Arbeitersport ist immer noch in Forschungslücke.
Und auch hier wiederum, falls Sie einen Doktorarbeit schreiben möchten, das haben wir schon öfter mal empfohlen in unserem Weltgeschichte-Podcast, wäre hier vielleicht eine gute Stelle, ein guter Moment,
ein
gutes
Thema. Wenn man jemanden findet, das finanziert, hängt ja daran immer.
Nur in Magdeburg an der Uni.
Hm. Ja.
Aber das sind nur kleine Vorschläge.
Die Arbeiter haben es auch gar nicht so als national und nicht als Länderspiel. Wir als Deutsche schlagen jetzt die Schweizer oder die Belgier. Sondern die haben natürlich den Internationalismus. Wir machen gemeinsame Spiele, die Arbeiter-Olympiade in Frankfurt, ne? Und gar nicht so sehr, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, dass sie weniger den nationalen Gedanken in den Vordergrund gestellt haben, dass diese Länderspiele eben nicht als die ersten Länderspiele Deutschlands in die offizielle Statistik eingegangen sind.
Mhm. 100 Jahre Handball-Länderspiele, du hast uns unsere erste Sport quasi Weltgeschichte mitgebracht. Ich wollte jetzt mal den Moment nutzen und zwar, um auf einen Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen zu gucken, von Alles Geschichte. Die haben spannende Folgen herausgebracht und zwar mit dem Titel Vier Töne gegen Stalin, der Fall Schostakowitsch. Ist jetzt vielleicht ein harter Bruch zu dem, über das wir heute geredet haben, aber etwas, was sich absolut lohnt anzuhören, denn auch du als unser Geschichtsexperte hast diesen Podcast gern gehört. Warum hat dich das so fasziniert?
Ach, ich war natürlich sofort neugierig gewesen, als ich gesehen habe, die haben einen Podcast über Schostakowitsch gemacht. Zum einen, weil mir Schostakowitsch Musik gefällt.
Ja,
und
kann ich nur zustimmen.
Weil ich natürlich auch weiß, was für ein verrücktes, widersprüchliches Leben er in der Sowjetunion hatte. Er ist verhaftet worden, Stalin ist aus der Oper Lady Macbeth vom Czens rausgegangen und das war eigentlich in 30er Jahren sowas wie ein Todesurteil. Aber Schostakowitsch hat es überlebt. Und dann ist immer so der Widerspruch. Zum einen hört man, liest man, er hat sich immer angebiedert. Und die anderen sagen, nee, seine Musik ist purer Widerstand. Und da war ich einfach mal neugierig, was sozusagen heute aus musikwissenschaftlicher Perspektive, historischer Perspektive, unsere Kollegen vom SWR dazu sagen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Podcast. Ein bisschen traurig war ich, dass sie es schon gemacht haben, weil ich habe natürlich Schostakowitsch auch auf meiner Liste für eine Weltgeschichte vor der Haustür. Die Haustür wäre in dem Fall Gorisch in der sächsischen Schweiz, wo er ja mehrere Jahre Urlaub gemacht hat.
Aber da wollen wir dir gar nicht sauer sein. Ich verstehe das nämlich voll, weil ich meine, Schostakowitsch, da gibt es so viel zu erzählen. Da haben sie dir wahrscheinlich auch nicht alles weggenommen, oder?
Nein,
Charlie?
Gorisch spielt auch keine Rolle. Also
eben.
Und das, was sie jetzt in den vier Teilen gemacht haben, ich bin kein Musikwissenschaftler. Das hätte ich mit so einer Liebe und mit so tollen Musikbeispielen, ja, hätte ich wahrscheinlich dann auch nicht so hingekriegt. Der Akzent wäre ja auch ein anderer, wenn ich über Schostakowitsch in Gorisch rede, ne?
Genau, und da warten wir noch drauf. Aber jetzt vielleicht erstmal genau noch der Hinweis. Malte Hemmerich erzählt in Vier Töne gegen Stalin eine Geschichte über Moral, Mut und die Macht von Musik. Und alle vier Folgen, die finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben ihn auch genau diesen Podcast in unseren Shownotes verlinkt, also müssen Sie gar nicht weit gehen. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut und viel Spaß beim Hören.
Und wenn Sie Ideen, Anregungen oder Kritiken haben, so schicken Sie die bitte an weltgeschichte@mdr.de. Wir freuen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.